Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mein Name ist Moimir Hlinka und ich bin der CEO der Axis International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Herr Hlinka, unglaublich, was da gerade los ist an den Börsen. Ich kann es tatsächlich kaum fassen. Und mir kommt in den letzten Tagen immer wieder Ihr Zitat aus dem letzten Interview in den Kopf. Die Märkte sind nicht logisch, die Märkte sind psychologisch. Sehen wir das gerade mehr denn je?
Ja, guten Morgen, liebe Zuhörer, guten Morgen, ihr Lieben. Ich muss Sie ganz kurz zu Beginn korrigieren. Das Zitat stammt nicht von mir, das stammt von einem Member aus unserem Investmentkomitee, von Professor Thorsten Hens. Das ist sein Zitat und ich fand, das hat er, glaube ich, für einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung verwendet. Finde ich absolut treffend und ja, es greift mehr denn je. Wobei, die Märkte sind nicht logisch, die Märkte sind psychologisch. Sie sind natürlich psychologisch, aber das, was dort passiert, passiert auch nicht ohne Hintergründe und ohne eine klare Erklärung. Und ich möchte das mit einem Satz beantworten, ohne die Zuhörer langweilen zu wollen. Wir haben eine Krise. Wir haben eine Krise, die sich dem Ende zuneigt, Gott sei Dank. Wir haben kollabierende Zahlen, was auch sehr, sehr erfreulich ist. Es gibt noch weltweit Herde hier und da, aber die Börse preist die Zukunft ein. Die Börse weiß, wie schlimm es gekommen ist und das wundert natürlich sehr viele. Immer schlimmer werdende Zahlen und immer horrendere Meldungen betreffend des Arbeitsmarkts, Konjunktureinbruch, Rezession, das ist alles richtig. Aber schauen wir uns bitte mal die Entwicklung bis Ende des Jahres an, aber schauen wir uns das Jahr 21 an und schauen wir uns die Prognosen für das Jahr 22 ein. Das heißt also, der Markt weiß, wie schlimm die Katastrophe im Moment ist und wenn die Katastrophe nicht schlimmer wird, dann werden die Märkte weiter steigen. Warum? Weil es keine Alternative gibt und weil, ich wiederhole mich zum zigtausendsten Mal, eine Zürich, eine Swiss Re, eine Basler Versicherung, zig andere dividendenstarke, kerngesunde Unternehmen sind ausgebombt, immer noch zu sehr guten Preisen zu haben. Und wenn ich die Entscheidung treffe, ob ich mein Geld auf dem Konto liegen lasse und Strafzinsen bezahle oder eine Staatsanleihe kaufe, die mir auf 10 Jahre genau aufkumuliert, nochmal investiere ich 100.000 in so eine Anleihe, bekomme ich zwischen 86.000 und 88.000 in 10 Jahren wieder, dann ist die Entscheidung ganz klar für Aktien. Und das ist dieser ganz große Unterschied zum 70er-Crash, 80er-Crash, 90er-Crash, Dotcom-Blase, 9-11, selbst bis hin zu Lehman Brothers. Da konnte man das Geld vom Tisch nehmen, konnte eine AAA kaufen, konnte bei 7% alle 10 Jahre sein Geld verdoppeln, wenn man die Coupons reinvestiert hat und die Welt war in Ordnung. Diese Möglichkeit gibt es im Moment nicht. Die Notenbanken feuern aus allen Kanonen und das ist das Hintergrundbild für dieses Szenario, was wir haben.
Ja, und Sie haben ja auch schon letztes Mal gesagt, don't fight against the Fed. Das gleiche gilt vermutlich auch für die EZB, beziehungsweise was ich auch immer wieder gehört habe, ist, keiner soll sich gegen den Trend des Marktes stellen. Es gibt aber doch viele, die short gegangen sind. Es gibt viele, die sowieso negativ eingestellt waren. Ihre Spezialfreunde, die Crash-Propheten, Sie sind bei uns im Programm einer der, den ich eher weit auf der Bullenseite verordnen würde. Wir haben auch viele, die weit auf der Bärenseite stehen. Die Bärenargumente waren ja eigentlich auch nicht schlecht. Zweite Welle und so weiter. Ja, die Bullenargumente scheinen gerade zu gewinnen. Was sagen Sie denn den Crash-Propheten?
Ja, Moment. Wir müssen, also das ist jetzt also ein Bollwerk an Informationen. Das müssen wir jetzt wirklich, fangen wir mit dem ersten Satz, den Sie ausgesprochen haben. Don't fight the Fed. 100.000% bei Ihnen. Don't fight the EZB oder die SN oder die Schweizerische Nationalbank, bin ich 100%ig bei Ihnen. Was unterscheidet denn die heutige Zeit von beispielsweise dieser Depression in den 20er Jahren? Oder aber Deutschland, Drittes Reich. Wenn ich das sage, die Inflation hat jedes Mal dort in diesen Szenarien jedem das Genick gebrochen. Das ist nur ein rein monetärer Vergleich, um Gottes Willen, kein politischer Vergleich. Ich will es nur von der technischen Seite erklären. Wenn die Menschen, wenn die Konsumenten, wenn die Steuerzahler, wenn die Verdiener und wenn die Sparer den Zentralbanken nicht trauen, passiert genau dieses Szenario, was wir zu Beginn oder zur Mitte dieses Jahrhunderts hatten. Und das ist dieser riesengroße Unterschied. Die Fed hat Lehman gerettet. Also die Fed hat die Lehman-Krise gelöst und gerettet, die EZB hat die Euro-Krise gerettet und das Vertrauen in den Notenbanken ist unerschütterlich. Daher auch keine Inflation. Daher ist das Ziel immer noch 2% und wir sind irgendwie bei 1,3, in der Kernrate sogar tiefer, das muss man sich mal vorstellen. Und das ist genau diese Erklärung und deswegen doppelt unterstrichen, do not fight the Fed. Ein zweiter Teil Ihrer Frage, die Crash-Propheten. Wir müssen uns doch einfach nur mal angucken, der Hlinka ist kein ewiger Bulle. Ich höre immer, der Hlinka ist ein ewiger Bulle. Das stimmt einfach nicht. Wir hatten eine Short-Position Wir waren vorübergehend neutralisiert für nahezu einen Monat. Und das ist während der Corona-Krise eine Ewigkeit. Und dieser Hedge war viel weiter im Gewinn, als wir ihn dann letztendlich mit einem überschaubaren Gewinn verkauft haben. Nur, das ist immer das, was ich sage, diese Absicherung ist für mich kein Instrument, um damit Geld zu verdienen. Und ich lasse auch nicht das Argument gelten, ja, Herr Linker, habe ich oft gehört, auch von der Zuhörerseite, man hätte ja den Hedge viel früher mit einem viel größeren Gewinn verkaufen können. Selbstverständlich hätte man das, aber das war zu einer Situation, wo wir genauso gut im DAX vorübergehend hätten auf 6, 6,5 tauchen können. Und das ist nicht passiert. Dass wir mittel- und langfristig steigen, das habe ich immer gesagt, aber dass ich vorübergehend so gesagt habe, das ist, glaube ich, sogar eine Überschrift in einem unserer letzten Interviews. Ich bin ein Bulle, ja, aber im Moment bin ich nicht. Und solange war dieser Hedge und diese Absicherung in diesen Depots drin. Und was ich dazu einfach sage, wenn ich mir die Aussagen der Crash-Propheten einfach nur mal, ich will sie alle nicht aufzählen, aber wenn wir das zusammen chronologisch durchgehen und ich habe Zitate wie rettet euer Geld, ich habe Zitate wie den Euro wird es in einem Jahr nicht mehr geben, die Eurozone wird auseinanderbrechen, das ist 10 Jahre her, der DAX war bei irgendwie 4.800, der DAX wird auf 2.000 Punkte fallen, das Gold steigt auf 5.000, die Menschen, die das hören und die danach handeln, die verlieren ihr Geld. Und dann gibt es kein Comeback, es gibt keine Erholung. Das muss doch jedem klar sein. Wenn ich doch das Geld die letzten 10 Jahre nach den Crash-Propheten investiert habe, dann bin ich 100, 200 Mal bankrott gegangen. Und dann gibt es kein Comeback. Und hätten Sie nach dem Linker investiert, dann haben Sie Ihr Geld verdoppelt, verdreifacht oder was auch immer. Das spielt doch gar keine Rolle. Substanz, Dividenden, Momentum zu entscheiden, die Risiken versuchen, so weit wie möglich in Grenzen zu halten und Abstürze zu verhindern. Da liegt die Kunst darin, den Tiefpunkt, den Höchstpunkt zu erwischen. Ich bin kein Gott, mein Team hat keine Glaskugel. Wir tauschen uns natürlich mit unserem Investment-Committee sehr, 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 also wirklich, die letzten 3 Monate, ich kann mich gar nicht oft genug danken, weil sowohl Professor Hens, als auch Professor Schiebs, als auch Dr. Perger und all die anderen, die haben ihre Jobs, die leiten Universitäten, die haben genug zu tun und trotzdem haben wir täglich die Situation im Interesse unserer Kunden analysiert. Und das ist Sorgfalt und das ist ein verantwortungsvolles Vermögensverwalten. Aber doch nicht rumerzählen, dass sich das Gold verzehnfacht und dass der DAX kollabiert. Man muss sich die Fakten angucken und momentbezogen ohne Panik rational entscheiden.
Fakten angucken und momentbezogen entscheiden, greife ich gerne auf. Schauen wir doch mal an, wie die Lage in den USA denn ist, wenn wir die Frage gerade eben mit der Fed begonnen haben. Ich habe mir nämlich überlegt, in der Fed gibt es ja noch ganz andere Probleme als nur in Anführungszeichen die Arbeitslosen. Informationen für die Hörer. Während wir uns unterhalten, kennen wir die Arbeitslosendaten von diesem Freitag noch nicht, spielen aber jetzt für unsere Diskussion noch gar keine Rolle, denn ich möchte über andere Dinge sprechen. Kaputtes Gesundheitssystem, viele Kranke, viele Tote und vor allen Dingen Unruhen auf den Straßen gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt. Also es gibt eine ganze Menge gesellschaftliche Probleme in den USA gerade. Spielt das in Ihrer Überlegung eine Rolle? Sind das Dinge, die auch als Investor entscheidend sind?
Ja, die spielen eine sehr, sehr große Rolle, selbstverständlich. Ich meine, ein Satz voraus, Sie kennen mich auch schon sehr, sehr, sehr lange, dass ich mich nie zu politischen Statements hinreißen lasse, aber zumindest eines, ich sage nur einen einzigen Satz dazu, so etwas gehört nicht mehr in unsere Zeit. Und wir sollten endlich mal daraus lernen, unsere Konsequenzen ziehen, das muss jeder für sich tun. Es ist nicht mehr zeitgemäß, was dort passiert und es muss mit aller legalen, demokratischen Macht tatsächlich auch wirklich ein für alle Mal in Griff bekommen werden. Nur so viel dazu. Die Unruhen spielen insofern eine Rolle, dass es natürlich einen immensen politischen Druck auf Trump macht. Es zeigt jetzt mehr sein Wesen, seinen Charakter. Sie wissen, ich bin nie ein Trump-Fan gewesen, wobei ich ganz klar sage, dass bestimmte Dinge nicht so in Bewegung gekommen wären, wenn der Trump nicht die Präsidentschaft gewonnen hätte. Er hätte tatsächlich unsterblich werden können. Hätte er sich seine Lapsen erspart und hätte er nicht zuletzt der Lapsus das Militär gegen das eigene Volk aufbringen in einer Zeit, wo die Wirtschaft in einer schweren Phase ist und wo die Corona über 100.000 Amerikaner das Leben gekostet hat. Es ist natürlich sehr, sehr unklug, sehr ungeschickt, moralisch überhaupt nicht zu vertreten. Und da gibt es, weiß Gott, andere Mittel, vernünftig zu kommunizieren, offen zu kommunizieren. Und das zeigt eben genau, dass da sein größtes Manko, sein größtes Problem ist. Und ich sag's mal ganz einfach, es würde mich wundern, also im Moment würde ihn jeder schlagen. Ich weiß nicht, was im nächsten halben Jahr passiert. Aber das macht sich natürlich auf die Stimmung der Investoren, logischerweise spielt es eine Rolle. Man darf sie nicht überbewerten, aber man darf es auch nicht unterbewerten.
Sprechen wir über Aktien. über Einzelaktien, über Einzelwerte. Die Gewinner der Krise, darüber wurde schon viel diskutiert, auch in der letzten Börsenradio-Diskussion mit Ihnen. Microsoft, Apple, Google, Netflix, Facebook und so weiter als Gewinner, kein Geheimnis. Aber die machen ja einen ganz großen, einen gewichtigen Teil des US-BIP aus. Und was mit solchen Schwergewichten in der Vergangenheit passiert ist, das wissen wir. Wer zu mächtig wird, wird aufgespalten. Das fordern in letzter Zeit immer mehr Leute, unter anderem von Google. Es meldet sich sogar Tesla-Chef Elon Musk ganz aktuell und fordert genau das für Amazon. Ich habe mich gefragt, können solche Firmen, bei denen die Gefahr ist, dass sie oder das Risiko ist, dass sie aufgespalten werden, kann sowas als Langzeitinvestment tauglich sein?
Zwei Sätze dazu und die sagen, glaube ich, alles. Herr Musk sollte mal lieber gucken, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Tesla runterkommt und dass der nachhaltig gut Geld verdient für die Community, die ihm vertraut. Er ist ein Genie, gar keine Frage. Er ist ein Zukunftsvisionär, völlig bei Ihnen, bin ich absolut der Meinung. Tesla, also die Entwicklung der Aktie, hat selbst mich also absolut verblüfft. Aber nichtsdestotrotz, KGV ist astronomisch, es steht viel auf dem Spiel, er muss noch eine ganze Menge liefern. Und was er mit Amazon zu tun hat, sorry, not his business, definitiv nicht. So viel dazu. Und die zweite Sache ist, ich gebe Ihnen nur ein Beispiel aus der Vergangenheit. Eine Zerschlagung kann auch sehr viel Kursfantasie mit sich bringen und auch natürlich kann auch natürlich sehr zukunftsweisend sein. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe die Amazon deswegen nicht in unserem Depot, weil sie einfach zu der Zeit schon zu teuer war. Es gibt aber noch viele weitere Gewinner der Corona-Krise. Wir haben einen großen vergessen, das neue Zugang in unserem Depot, das ist die Nvidia. Das gehört für mich mittlerweile auch in die Familie der Big Techs. Und ich sage nur ein Beispiel für sehr viele aus der Vergangenheit, und das ist eBay und PayPal. Wir haben mittlerweile gesehen, was aus PayPal geworden ist. Das Spin-off war ein sehr, sehr guter Schachzug für die Investoren. Das war, glaube ich, auch der Mr. Icahn hat da damals gut so Druck ausgeübt. Das war auch richtig so, das ist legitim, das ist vernünftig. Und was mit der PayPal-Aktie passiert ist, schauen Sie sich mal die Charts an. Phänomenale Erfolgsgeschichte und genau das werden wir in Zukunft auch wieder sehen. Davon bin ich überzeugt. Wann? Keine Ahnung. Sonst würden wir nicht telefonieren, sondern in der Karibik liegen auf einer schönen Yacht und würden nicht arbeiten. Aber dass es passieren wird, ist unumstritten.
Jetzt hatten Sie schon das Stichwort Depot, Echtgelddepot, Börsenradio, Herr Linker, Echtgelddepot angesprochen. Nvidia als Neuzugang. Schauen wir, was sich sonst so getan hat. Wie sieht es da denn gerade aus?
Also, wir gehen wieder die Titel durch im Vergleich zu Benchmarks. Wir werden das so machen, dass ich wie immer die Titel durchgebe. Ich erspare mir die Begründungen, weil die ganz einfach vom letzten Mal immer noch genauso gewesen sind wie auch heute. Und wir beginnen mit der Alibaba Kickoff am 8.8.19. Da ist das Depot ins Rennen gegangen. Alibaba seit Kauf ein Plus von 35%. Die Apple ein Plus von 7,2%. Die Basler Versicherung noch ein Minus von 12,41%. Die Bank Cantonal Vaduz, die übrigens einen Split hinter sich hat, nun mit einem Plus von 25%. Die Barry Callebaut ein Minus von 1,8%. Die Bergbahn in Titlis, ein Minus von 18%. Die Emmy, ein Plus von 1,2%. Die Gurit, ein Plus von 21,3%. Die Hannover Rück, ein Plus von 18,5%. Unsere Kering, ein Minus von 12,5%. Die Mastercard, ein Plus von 13,4%. Die Novartis, ein Minus von 5,8%. Die Nvidia, unser Neuzugang, seit Kauf ein Minus von 2,2%. Die Swiss Life, nun noch ein Minus von 18,5%. Die VAT, ein Plus von 50,4%. Und die Wirecard, unser Sorgenkind, noch ein Minus von 35,3%. Macht insgesamt mit dem Cash eine Kontowertigkeit von 37.000, also das Depotwert ist genau 37.100 plus das Cash macht genau ein Depotwert von 37.416,22 €, was genau aufs i-Tüpfelchen genau 7% Performance entspricht. Dazu die Vergleichsbenchmarks wie immer. Der Dow Jones seit dem 8.8.19 minus 1%. Die Nasdaq plus 20%, der DAX plus 4%, der SMI plus 3%, macht eine Benchmark-Performance von plus 6,5%. Das heißt, Wir schlagen natürlich alle Indi, also wir schlagen die Gesamt, unsere Gesamtvergleichsperformance schlagen wir um Bruchteile von Prozenten minimal. Wir schlagen natürlich den Dow Jones, den DAX und SMI massiv. Nur die Nasdaq ziehen wir momentan klar den Kürzeren. Aber nichtsdestotrotz, selbst die Lösung, nachhaltige Lösung beim Problem Wirecard würde uns natürlich in ganz andere Sphären bringen. Und das ist im Moment genau Stand der Dinge.
Herr Linker, vielen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gern.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.